Wenn man diese ganzen Sachen, die da durchaus sinnig sind, subsumiert, dann ist es eigentlich immer wieder das eine Thema, die Mauer muss weg. Es ist die Sektorengrenze, die ich einreißen wollen würde.
Welcher Patient muss in welchem Bereich behandelt werden, dass es sinnvoll eben auch abgebildet ist? Das OP-Statut sollte den Betriebsablauf regeln und wenn man davon abweicht, da hat man eine Lücke und diese Lücke darf es nicht geben.
Ich möchte da so dringend wieder hin und anderen Leuten auch dabei helfen, da hinzukommen, denn das ist möglich und ganz ehrlich, heilen ist einfach etwas Tolles. Das macht es einfach wieder lebenswert und da müssen wir wieder hinkommen und dafür brenne ich jede Sekunde. Ich glaube, das nimmt man mir auch ab.
So geht ambulant. Der Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert.
Herzlich willkommen bei So geht ambulant. Wir sind Jascha Rinke und Philipp Hensler. Wir haben heute ein besonderes Special für euch, ein Winter-Special, wie ihr ein bisschen erkennen könnt an unseren Outfits. Ohne viel Schnickschnack, einfach ein Gespräch unter uns beiden. Unser Kollege Max hat dieses Gespräch vorbereitet und uns Fragen an die Hand gegeben und durch die gehen wir heute durch und robben uns durch das System, wenn man so will. Von Konstruktionsfehlern im Vergütungssystem, die wir uns anschauen, über die ambulante Transformation im OP, zu dem wir auch ja ein Buch schreiben durften, bis hin zu der Frage, wie ein OP-Zentrum eigentlich aussehen müsste, wenn man es auf standardisierbare Eingriffe und Operationen ausrichtet. Und wir reden auch über Projekte, die wir begleitet haben im Alltag, in denen Ambulantisierung funktioniert und auch über solche, in denen es ja ein Stück weit auch herausfordernd ist durch Kultur und durch die Strukturen vor Ort. Und wir schauen auch darauf, wie Führung, OP-Leitung ja und unsere eigene Haltung da zusammenpassen und was das damit zu tun hat. Ja, eine lockere Folge zum Jahresende. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's.
Ja.
Jascha, sag doch mal, wir sind hier bei der ersten Frage angelangt, bei Max Katalog. Wenn du in Deutschland das Operieren mit einem Bild beschreiben müsstest, welches nimmst du und warum?
Hui, ja, also vielleicht auch nochmal von meiner Seite aus, wunderschönen guten Tag. Ich finde das super spannend, was wir hier machen, weil das ja in der Tat eigentlich so eine Fragensammlung von unseren Angestellten oder Mitarbeitenden ist, die sich letztendlich so ergeben hat und wir einfach spaßhalber jetzt einen Podcast draus gemacht haben. Deswegen finde ich das extrem cool, dass wir das machen. Und ja, wie würde ich das beschreiben? Im Prinzip das System, das Operieren, eigentlich sind es ja zwei Sachen. Ich würde mich darauf beschränken, dass ich sage, es sind zwei Karren, ein großer und ein kleiner, und beide stecken gleichermaßen im Dreck. Dazwischen ist eine Mauer und beide paddeln in dieselbe Richtung. Und es gibt zwar noch Hoffnung, aber es wird täglich schwerer.
Ah, gutes Bild, das du aufgemacht hast.
Kommst du damit klar, ja?
Ja, unbedingt.
Reicht das schon aus, ja? Das würden wir jetzt so handhaben.
Ja, würden wir so handhaben. Das ist in Ordnung.
Okay, dann bin ich mit der nächsten Frage dran. Das macht ja wirklich Spaß, muss ich sagen. Ja, Philipp. Die Frage gebe ich natürlich gleich zurück. Was ist denn dein Bild vom heutigen OP-System?
Also ich würde, jetzt hatte ich ja ein bisschen Vorsprung, ich würde sagen, es ist wie so ein Hochleistungssystem, das Operieren in Deutschland, das aber mit einer Steuerung betrieben wird, die kaputt ist. Also wir haben total engagierte Leute, Mitarbeitende, die im OP arbeiten, tolle Teams. Wir haben ja Patienten, die da sind, die operiert werden müssen an der Stelle. Und ich glaube aber, die Art, wie das gemacht wird, die ist ein bisschen in die Jahre gekommen und es gibt mittlerweile neue Möglichkeiten.
Boah, da hat sich der Vorsprung gelohnt. Das war eine starke Antwort, ja. Ja, okay, da müssen wir jetzt noch ein bisschen, muss ich noch eine Schippe drauflegen. Also, die nächste Frage, ich bin wieder dran. Was ist für dich der zentrale Konstruktionsfehler im aktuellen Vergütungssystem und wo merkst du ihn im Alltag am meisten?
Ja, also ich glaube, der zentrale Fehler ist ein Stück weit in unserem Anreizsystem verankert. Also, dass man eben schwere Behandlungen eben besser vergütet. Natürlich haben die mehr Aufwand in der Versorgung und standardisierbare Operationen, die oft auch die, ja nicht immer, aber oft die leichteren Operationen sind, eben geringer vergütet werden und es immer darum geht, um ein Ringen um Vergütung in Anbetracht der aktuellen finanziellen schwierigen Situationen, die wir haben bei den Krankenhäusern, aber auch bei den Arztpraxen draußen. Und deswegen glaube ich, das ist ein grundlegender Fehler, weil es da nicht immer nur um den guten Weg, den der Patienten eben durchläuft, geht, sondern eben auch darum, wie man das eben finanziell abbildet. Hm. Willst du es auch so sehen?
Ja, also das ist in der Tat, also es ist sehr tragisch, auch das, ich finde, dass der Ralf Müller-Rath das extrem gut in seinen Ausarbeitungen da dargestellt hat. Also es geht fast gar nicht mehr um die Sache als solche, auch in wenigen Teilen nur um den Patient, sondern es geht oft um die Vergütung und vor allem um die nicht vorhandene Vergütung und eben ja das, was daraus dann eben erwächst. Denn das Hauptproblem ist ja, warum laufen wir denn auf diesen Crash zu, den er da skizziert hat? Auch wenn ich das vielleicht nicht ganz so sehe, ist ja durchaus Wahrheit drin. Es ist einfach letztendlich so, wie es aktuell ist, ist die Vergütung einfach das Hemmnis. Das hat eben zwei Faktoren. Das eine ist, dass eben diese stationäre Logik über das DRG-System nicht mit diesem EBM-Mechanismus verknüpfbar ist. Also das heißt, je mehr wir dran doktoren, umso schlimmer wird es im Prinzip. Und das andere ist eben, dass diese verschiedenen Bestandteile nicht eindeutig identifiziert sind. So wirst du halt keine neuen Player in den Markt reinbringen, die man aber braucht, damit jemand die Infrastruktur schafft. Und so drehen wir uns im Kreis, ne? So, ich bin schon wieder dran. Wo siehst du am klarsten, dass wir noch in stationär versus ambulant denken, statt in standardisierbar und in nicht standardisierbar?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, Max. Vielen Dank. Ich würde denken, dass in unseren Gesprächen, die wir auch ständig haben mit Klinikgeschäftsführern oder OP-Managern, es immer darum geht, ja, wir wollen ein ambulantes OP-Zentrum organisieren, planen, bauen. Oder wir wollen eben Patienten versorgen, die ambulanten und die stationären. Und es eigentlich nie darum geht, eben sind es standardisierbare Eingriffe und Operationen oder eben nicht. Also erfordert es eben komplexe Vorbereitung, Individualisierung, umfassende Versorgung, also nicht standardisierbar oder schwierig. Oder ist es eben ein Standardeingriff, wo ich eigentlich jedes Mal zu 95% denselben Ablauf habe und ich dann eben einen hohen Ablaufoptimierung auch hinbekomme. Und das ist, erkenne ich immer an der Frage, ne? Also nicht ambulant stationär, sondern eben standardisierbar oder nicht standardisierbar.
Ja, gehe ich mit. Auf jeden Fall.
Die nächste Frage. Welche eine Regel oder Struktur würdest du morgen mit einem Knopfdruck gerne abschaffen? Da wüsste ich einige
wenn,
bei dir.
Wenn heute Weihnachten wäre, ne? wenn ich das unterm Baum hätte, das wäre wirklich, das würde mich zu einem sehr glücklichen Menschen machen. Es gibt natürlich viele Sachen. Es gibt viele gute Sachen, wie du richtigerweise sagst, aber es gibt auch viele Sachen, die den guten Willen oft blockieren. Und wenn man diese ganzen Sachen, die da durchaus sinnig sind, subsumiert, dann ist es eigentlich immer wieder das eine Thema: Die Mauer muss weg. Es ist die Sektorengrenze, die ich einreißen wollen würde. Allerdings ganz klar bedeutet das nicht die Aufhebung der dualen Facharztschiene, sondern es ist einfach eine Isolation von dem, was du gerade beschrieben hast, nämlich diesen standardisierbaren Eingriffen. Die kann man dann nicht mehr ambulant nennen, sondern planbar und nicht planbar. Das sind für mich dann eher so zwei Themen. Diese nicht planbaren sind ganz klar Krankenhaus und werden über eine Finanzierung, die von mir aus auch über diese Indizes läuft, wie das in der DRG-Logik funktioniert, da passt das ja dann noch einigermaßen, weil das eben so Durchschnittswerte sind aufs Jahr gerechnet und dann geht das irgendwie. Aber dieses Schnellboot-Thema, planbare Operationen, das würde ich da komplett separieren und einen großen neuen letztendlich Kessel machen, wo die alle reinkommen. Und dann sollte das eben so ausgeschmückt sein, dass dort mit einer Leistung auch zumindest eine schwarze Null erzielt werden kann. Also das ist wohl das Mindeste, am liebsten auch ein kleiner Schnaps mehr. Und dann sollte man auch die duale Finanzierung für diesen Bereich komplett aufheben und gleich einen Wettbewerb herstellen, dass man sagt, hey, ich gebe natürlich auf diese, keine Ahnung, auskömmlichen Kosten. Wenn man halt ein bisschen schneller ist, hat man ein bisschen mehr auskömmliche Kosten, kann sogar Gewinn erzielen, gebe ich auch noch einen Schnapsinvestition drauf. Aber für Krankenhäuser, niedergelassene Investoren, wer auch immer letztendlich diese Leistung erbringt, da wo sie bedarfsgerecht erbracht werden kann, unter Qualitätskriterien, ja, der muss eben letztendlich kalkulieren und wenn er was bauen will, dann kann er damit zur Bank gehen mit einem Businessplan und kriegt das Geld, vollkommen ungeachtet von irgendwelchen Fördermitteln. Das wäre fairer Wettbewerb, das würde funktionieren. Und dann kann ein Krankenhaus sich eben so organisieren, dass das passt. Oder eben teilweise den Schulterschluss mit denen wagen, die es eben schon können. Aber das wäre fairer Wettbewerb, das würde letztendlich das System anfeuern. Das hätte eine reelle Chance auf Zukunft. Ja? Das fände ich, das wäre meine Regel, meine Struktur, die ich einbrechen würde.
Klingt gut. Dann können wir gleich eine Kurzrunde noch starten. Welche Entwicklung der nächsten 5 Jahre wird aus deiner Sicht unterschätzt?
Ja, ich glaube, das ist also auch für mich so ein echtes Learning, ist nach dem Podcast mit dem Ralf Müller-Rath, der hat mir nochmal echt vor Augen geführt, wie fragil das alles ist und wie nah wir kurz vor diesem, wir haben es als Crash vielleicht ein bisschen dramatisch dargestellt, aber nichts anderes ist es, weil wir werden eine zunehmend größere Zahl an Leistungsinanspruchnehmenden haben und wir werden eine signifikant kleinere Zahl von Leistungserbringern haben. Das auf der einen Seite ist, glaube ich, eh klar. Da muss es Lösungen und Mittel für finden, die teilweise nur erdacht sind und teilweise noch erdacht werden müssen. Aber gerade in dem Bereich Operieren ist es eben so, dass da auch die Strukturen wegfallen. Das heißt, das Krankenhaus hat die Strukturen nicht. Klar, AOP-Dilemma, hatte auch keinen Anreiz, die aufzubauen. Es hatte aber auch niemand anders den Anreiz, die aufzubauen. Und die gerade noch laufen, wo man sagt, hey, hier sind doch 5 OP-Zentren. Da muss man sich die vielleicht mal genau angucken. Muss man halt mal gucken, ob so eine, ja, ob so letztendlich da der Stereo und die ganze technische Apparatur, ob die vielleicht noch Bestandsschutz hat. Aber was passiert, wenn der in 3 Monaten oder in 3 Jahren in Rente geht? Dann wird die letztendlich vom Übernehmenden übernommen und dann ist eben dieser Bestandsschutz weg. Das heißt, da werden sicherlich, also wir jetzt nicht mich aus dem Fenster lehnen, dafür kenne ich mich zu wenig aus, was genau die Thematik dahinter ist, aber es werden sicherlich so, ich sag mal, 25% der ambulanten OP-Strukturen dadurch wegfallen, dass sie entweder keinen Nachfolger finden oder keiner ins Invest geht, um das zu ertüchtigen. So, das heißt, wir haben dann auch gerade in diesem Segment, was für die Volkswirtschaft so wichtig ist, planbare Operationen, Leute sind aus reeller Arbeit raus, kriegen wir dann diese Wartethematik, die der Ralf beschrieben hat. Das heißt, Leute werden zum ersten Mal in Deutschland wirklich damit konfrontiert, dass Ressourcen im System nicht wirklich da sind. Und zwar solche, die dich dazu befähigen, wieder in Arbeit zu gehen. Das heißt, volkswirtschaftlich der Super-GAU. So, und dann wird man merken, dass das irgendwie falsch war, dass wir hier so lange einfach rumgedümpelt sind und das System sich selbst überlassen haben. Und dann müssen erst die Strukturen aufgebaut werden. Klar kann man so ein schlüsselfertiges OP-Zentrum vielleicht in 9 Monaten oder in 12 Monaten, wenn alle an einem Strang ziehen, bauen, aber die braucht es dann trotzdem. Wir werden also ein Problem bekommen. Und das ist für mich das größte Learning, dass wir da nicht irgendwie in Sicht sind, sondern dass das relativ zeitnah passieren kann. Und das ist echt erschreckend.
Teile ich auch, was du sagst. Ich glaube, dass die meisten, so wie man vor 2 Jahren mal gefragt hat, ja, die OP-Säle, wie werden die so, was wird denn da drin passieren in den nächsten Jahren? Viele sagten, ja, weiter der stationäre Fokus. Das ist ja auch das, wo man die Strukturen dafür auch geschaffen hat. Und am Ende, glaube ich, ist das auch ein bisschen der unterschätzte Part der nächsten Jahre gewesen, wenn man jetzt schon merkt, wie viele Hybrid-DRGs plötzlich entstanden sind, wie viele mal raus aus dem OP, wie viele Kardiologien plötzlich ein Problem jetzt haben, weil die sehr viele Betten in der Vergangenheit hatten, weil die auch gut vergütet waren und plötzlich rutscht man da raus. Ich glaube, das wird weiter Klinikmanager zum Aufwachen bringen, wenn sie merken, dass auch vielleicht, wenn dann auch intersektorale Zentren entstanden sind oder mal definiert ist, wie genau das jetzt sein wird, dass man dann einen Fallwandel sehen wird, wo man dann von früher diese 80-20-Verteilung stationär zu ambulant hin zu jetzt ja prognostiziert eher in Richtung ja 50-50, so auch in manchen Fällen, was wir schon gesehen haben, was auch wirklich krass
real,
ist.
Das ist ja,
ist es real?
Wir haben am Anfang immer gedacht, das ist so eine Schockthese, aber als die ersten Häuser dann aus der Analyse rauskamen, und das war wirklich so, da haben wir uns ja beide eigentlich angeguckt und gedacht haben, oh Gott, das ist wirklich so. Ne?
Ja, und was das bedeutet auch dann für den OP-Bereich, für die Stationsbelegung, für das Vorhalten von Personal, das ist krass. Und ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre, wenn jetzt da eben weiter erweitert wird, wonach es ja aktuell aussieht bei Frau Wagen im Bereich Hybrid-DRG-Kataloge, AOP-Kataloge, glaube ich, ist das ein wichtiges Thema.
Also wieder nicht nach dem Sinn gefragt, sondern letztendlich dem Geld hinterhergejagt. Oh, das reimt sich sogar. So, dann gehe ich auch mal in die Kurzrunde. Jetzt bist du der Erste, der antwortet. Wenn du nur ein Invest frei hättest, Technik, Räume oder Prozesse?
Prozesse.
Na, da bin ich dabei. Ich glaube, das ist ganz klar, weil Erklär es mal kurz, warum würdest du die Prozesse nehmen?
Ja, ist ganz klar, wenn du Räume hast, also Strukturen und Personal vorhanden hast und Geräte und alles, damit kannst du viel machen, aber du musst die richtigen Prozesse haben, damit du am Ende auch wirtschaftlich arbeiten kannst, dass der Patient strukturiert, sicher, komfortabel eben in sich durch einen Prozess bewegen kann und deswegen Prozesse.
Ja, also bin ich absolut bei dir. Ne?
Der
Dreiklang Technik, Räume und Prozesse wäre natürlich dann das Optimum. Aber du kannst mit Prozessen auch in suboptimalen Räumlichkeiten, mit suboptimaler Technik eine Menge reißen. Ne? Das ist echt, haben wir ja viel gesehen in unseren Projekten und das ist schon echt, echt Wahnsinn. Wenn man will, dann kann man. Ne?
Man merkt, wir sprechen uns jeden Tag.
Ja, ja, ja. Mhm. Man könnte vielleicht auch demnächst mal einfach so ein Telefonat von uns als Podcast aufnehmen, oder?
Ja, auch nicht.
So, du bist dran, wenn ich das hier bei Max richtig interpretiere.
Was ist der größte Denkfehler von Krankenhäusern bei AOP und Hybrid-DRGs?
Oh. Ich glaube, der größte Denkfehler ist, dass man davon ausgeht, dass das primär was Schlechtes ist. Dass das primär nur Erlösverlust ist und so auch dann letztendlich mit dem, du sprichst immer davon, was übrig geblieben ist. Und so erleben wir das ja auch häufig in unserer täglichen Arbeit, dass am Ende der letzte Raum, der noch irgendwie zulassungsfähig ist, mit vollkommen ungeeigneter Zu- und Abwägung, mit auch Personal, was nicht das Motivierteste manchmal ist, dass das dann dazu herangezogen wird, letztendlich die lästigen Ambulanten und auch lästigen Hybrid-DRGs abzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der größte Denkfehler, den man dabei macht. Das ist natürlich, verstehe ich die Krankenhausstrukturen, verstehe auch, dass das erstmal Erlösverlust ist, aber nichtsdestotrotz wird das die Realität werden. Du hast gerade gesagt, 50-50 ist heute schon nicht selten der Fall. Es ist im Sinne des Patienten, es ist auch im Sinne der Mitarbeitenden. Natürlich ist die Vergütung mau, aber man kann auch Stand heute wirtschaftlich ambulant und hybrid insbesondere operieren, wenn man sich da letztendlich drauf einlässt und diese Strukturen schafft. Und das sollte eigentlich eher ein kompetitiver Gedanke sein. Letztendlich gibt es im Krankenhaus überall defizitäre Stellen. Sieht man zum Beispiel mal die Notaufnahme und die ist ja trotzdem ein relevanter Bestandteil des OP-Zentrums. Warum ist das denn nicht auch das ambulante Operieren? Wo auch immer es dann herkommt, über ein eigenes MVZ, über die Ambulanz, über was auch immer. Aber es ist doch auch eine Visitenkarte, die man an Patienten reicht, die am Ende ja später vielleicht auch mit einer anderen Indikation wiederkommen. Und es ist letztendlich eine gute Schule für Operateure. Man muss klar die ganzen Themen drumherum, Fort- und Weiterbildung und auch die ganzen anderen logistischen Themen, die da dranhängen, Zu- und Abwägung, die Ströme, ne, wie wir sie immer nennen, das muss klar geordnet werden. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist das doch eigentlich eine totale Chance im System, sich jetzt genau zu behaupten und sich gut für die Zukunft aufzustellen. Ich verstehe es nicht, warum es immer so negativ behaftet ist. Ja,
ja, und ich glaube auch, das ist AOP-Dilemma, ne, dass eben früher ambulant sich nicht wirklich gelohnt hat und es einfach der Rest war. Das ist ja mittlerweile auch ja kein wirkliches Thema mehr, sondern es wird jetzt vorgegeben, welche Abrechnungsform es ist. Und natürlich hat man eben einen Spielraum, je nach Situation des Patienten, aber die Grundgesamtheit der Operation hat sich ja deutlich vergrößert fürs Ambulante. Dann gleich mal eine Anschlussfrage dazu. Wie sieht denn für dich denn dann dein ideales OP-Zentrum für standardisierbare Eingriffe aus? Also im klassischen Vergleich auch zum Zentral-OP heute.
Ja, wie gesagt, also ich sage ja immer, der OP ist eigentlich vollkommen egal. Er ist entweder groß genug, schön oder nicht schön. Letztendlich muss der zugelassen sein und am besten auch noch Tageslicht haben und vielleicht auch noch ein paar Gimmicks medizintechnisch, die eben den Operateur dann auch motivieren, da gut drin zu arbeiten. Aber sonst geht es eben immer gebetsmühlenartig wiederholend um Zu- und Abwägung. Und dann gibt es aber doch so ein paar Sachen, die sind auch aus der Erfahrung heraus, es gibt so sprungfixe Sachen. Ne? Also das heißt, so ein Einsaal-OP-Zentrum baut man nicht. Man baut auch irgendwie dann wieder 8-Saal-OP-Zentrum mit diesem Short-Track-Gedanken. Das ist irgendwie auch, irgendwo beißt sich die Katze in den Schwanz. Genau, es gibt so natürliche Grenzen, wie man mit so Personalschlüsseln arbeiten kann. Und ja, aus meiner Sicht ist so 4-5 Saal OP-Zentrum elektiv, also das heißt in verschiedenen Clustern, dass man sagt, wir haben einen Saal, der ist vielleicht so, wir reden ja mal von kompakt, der hat ein kleineres Anforderungsprofil, der ist insgesamt kleiner, hat auch nicht eine Endokette drin und der ist für Eingriffe geeignet, die eben vielleicht auch sogar mit einem rotierenden OP-Tischsystem da durchlaufen sind. So, das wäre so das eine. Dann hätte man so ein Universal-OP, vielleicht zwei oder drei Stück davon, wo man fast alles drin machen kann, also die klassischen orthopädischen Eingriffe, Gynäkologie etc. Und vielleicht auch in die Zukunft greifend einen größeren Saal, so einen Spezialsaal, der dann so deutlich größer ist, wo man halt auch technisch umfangreichere Eingriffe machen kann. Ich sag mal Endoprothetik, jetzt nicht mit dem Gedanken, die direkt ambulant zu entlassen, aber schon mit dem Fast-Track-Zugang. Das heißt, sie kommen am Tag der OP selbst, wenn sie das gewisse medizinische Leitbild erfüllen und gehen dann eben postoperativ erst auf Station. Dafür braucht man einen größeren Saal, braucht man andere Lagerkapazitäten, eine andere Logistiklogik dahinter und eben die ganzen, Anbauteile, die da noch dazugehören, ne? Das Thema Materialschlacht. Und so würde ich da rangehen, wird wahrscheinlich ein 4-5-Saal-Zentrum nach diesem Clusterplan mit eben Schleusenlogik und danach eben dem Zugang vom Aufwachraum zu den Stationen, entweder mit einer Umbettung oder anders, gibt es ja verschiedene Modelle und die eben ambulant können und wollen und auch so vorgesehen sind im System, die gehen dann über den Ruheraum nach Hause.
Dann haben wir die nächste Frage, die du hast.
Jawohl, und zwar, wo ist für dich klar die Grenze erreicht, wo stationär die bessere Antwort ist? Die Gretchenfrage.
Also einerseits geben ja die Vergütungskataloge vor, in welche Richtung es gehen soll oder muss. Und auf der anderen Seite hat man ja manchmal auch Wahlmöglichkeiten, je nach Situation des Patienten. Und ich glaube, da ist es dann also wegen Komplexität oder auch so Komorbiditäten, ASA-Status, wenn das in eine Range geht, wo man sagt, das ist nicht mehr abzubilden oder nicht sinnvoll für den Patienten, ich finde, dann hört auch Ambulantisierung aus. Wir sind ja beide so, dass wir sagen, wir wissen, Ambulantisierung funktioniert, andere Länder machen das vor, ihr habt es in eurem praxisklinischen Setting, in eurem stationär-ambulanten Operationszentrum ja auch vorgemacht, wie es funktioniert. Ich habe das selber in der Klinik erlebt und wir wissen, es funktioniert. Wir sind jetzt nicht die, die sagen, es muss jetzt ambulant forciert werden. Wir sagen nur, wie es funktionieren kann, ne? So von unserer Haltung auch dazu. Und deswegen, so würde ich es einschätzen.
Genau, wir haben immer gesagt, im Zweifel stationär, ne? Und ja, so ist es auch, ne? Also es gibt ja Patienten, die da auch einfach aufgrund von sozialer Indikation, wie man das so schön nennt. Also das kann ja einmal die Betreuungssituation zu Hause sein. Es kann aber auch klassisch Angst sein, dass ein Patient da eben nicht für geeignet ist. Und auch Operateure sagen, die Operation möchte ich aber nicht ambulant oder kurzstationär. Da will ich eine IMC im Rücken haben, da will ich eine Blutbank im Rücken haben. Dann ist das keine Diskussion. Dann ist das von der ersten Sekunde an hundertprozentig klar. Ne? Man siebt halt sehr, sehr früh aus und sagt, alles, was eventuell schief gehen könnte im Sinne von Organisationsthematisch, ne? Also nicht von, dass da jemand einen Schaden medizinisch draus erleidet, sondern was den Prozess stört, weil es eben nicht hundertprozentig safe ist, raus. Ne? Also da muss man nicht um jeden Fall kämpfen, sondern da wird es genug geben, wie wir ja sehen. Und da kann man sich, glaube ich, auf die Ärzte, die da am Ende immer noch die Organisationsverantwortung haben, gut drauf verlassen, dass sie da richtig entscheiden.
Da merkt man wieder, was für die nächsten Jahre auch wichtig wird. Fallsteuerung.
Unbedingt.
Welcher Patient muss in welchem Bereich behandelt werden, dass es sinnvoll eben auch abgebildet ist. Ja, kurze Schnellrunde. Was ist für dich die am meisten überschätzte OP-Kennzahl?
Ja, die OP-Zahl. Das älteste Lied, was ich eigentlich höre in dem Segment, ist so, wie viele OPs kann man denn in einem Saal machen? Das ist ja natürlich eine Aussage, die ist ja komplett wertfrei. Ja? Das ist Bauchgefühl. Es kommt auf die Laufzeit des OPs an. Wie lange läuft der? Ne? Kennst du ja die Rechnung, haben wir oft genug gesagt. Also läuft der an 5 Tagen die Woche, an 240 Arbeitstagen im Jahr, zwischen 8 und 16 Uhr, was ja das Übliche ist. Dann weißt du, was da an Saalbelegungszeit in OP-Minuten drin ist. Und dann ist die Frage, womit füllst du das? Mit Tabs oder mit schnellen Fingern? Ja? Und dann hast du genau dahinter null Aussage, wenn du sagst, ich habe 5000 OPs gemacht letztes Jahr, sondern welche? Ja, und viel wichtiger ist die Kennzahl, wie viel der Saalbelegungszeit ist Schnittnahzeit, ja. Das ist ja das, was letztendlich dein Thema ist. Und was kostet deine OP-Minute eigentlich? Und zwar richtig gerechnet auf die Business Unit runter. Und dann kannst du eben auch ausrechnen, welche Fälle, du siehst ja, was sie geben, ja, du weißt, was ungefähr die variablen Kosten sind, dann kannst du dir ausrechnen, wie lange du für einen Eingriff in welchem Abrechnungssystem letztendlich brauchen darfst, damit es wirtschaftlich ist. Und am Ende weiß man immer, es ist eine Mischkalkulation, man kann es nicht steuern, aber man kann zumindest ungefähr gucken, wo das hinläuft. Und wenn man dann sagt, hey, hier ist zwar die Schnittnahzeit super, super sportlich, passt super rein, aber trotzdem ist mit Wechsel und allem drum und dran die Saalbelegungszeit, ihr Eingriff einfach dermaßen zu hoch, dann weißt du, dass da irgendwo dazwischen deine Potenziale sind, die du heben kannst, oder?
Auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube auch die Zahl, die für mich so auch nichts aussagend ist, ist Saalauslastung, weil die eben genauso das nicht sagt, was du gerade beschrieben hast. Also Saalauslastung von 90%, hey, okay, aber hat man da viel Wechselzeit drin in dieser Saalauslastung? Hat man da, welche Art der Operation macht man das? Das geht genau in diese Richtung.
Ja, Philipp, dann kommen wir zu einem weiteren Kapitel, was Max für uns vorbereitet hat, nämlich Projekte und Umsetzung. Spannend, sehr spannend. Ich darf dich fragen, welches Projekt hat dein Denken über OP-Prozesse am stärksten verändert und warum?
Das würde ich sagen, war eins unserer Projekte so in den ersten 2 Jahren. Und zwar war das ein Projekt in Paderborn. Wir dürfen auch drüber sprechen, weil wir schon mal einen Vortrag dazu hatten auf einem Kongress. Und da ging es darum, wie man aus der Idee der Klinik ein ambulantes OP-Zentrum zu bauen, eben dazu gekommen ist, da ein elektives OP-Zentrum, also mit standardisierten Operationen gespicktes OP-Zentrum, das ambulant und stationär gleichermaßen abbildet und das ein deutlicher Hebel für die Wirtschaftlichkeit war. Und das hat mir gezeigt, dass eben vor Ort immer, je nachdem, ob eben viele ambulante Operationen sind oder eben weniger, man eine gute Mischung auch in einem elektiven OP-Zentrum schafft, wenn man nicht so viel Grundgesamtheit ambulant hat, vielleicht nicht niedergelassene Operateure, die da mitmachen können oder wollen. Und das hat mein Denken geprägt und hat auch dieses Modell eben in andere Häuser gebracht, die damit sehr zufrieden sind mit diesem Konzept.
Ja, ich würde das wahrscheinlich genau das Gleiche nehmen. Das ist in der Tat, das war so ein richtiger Gamechanger, ne? Vor allem hat das auch das Projekt so weit nach vorne gebracht, finde ich. Bei allen Beteiligten, ne? Ja,
Nächste Frage. Wenn ein Krankenhaus fragt, lohnt sich ein neues OP-Zentrum für uns? Welche 3 Fragen ungefähr stellst du dem Vorstand oder Geschäftsführer als erstes?
Boah, das ist natürlich jetzt, also wenn wir das Glück haben, so früh in einen Prozess reinzukommen, dass noch nichts geplant ist, dann gibt es natürlich die allerwichtigsten Fragen sind dann nach dem Bedarf. Das ist im Prinzip, kann man das natürlich runterbrechen auf erstmal zu wissen, was ist der eigene Bedarf? Wie viele Minuten Saalbelegungszeit habe ich denn für ein Zentrum? Wie lange möchte ich Säle betreiben? Welche Anzahl von Sälen ergibt sich daraus? Ne? Kapazitätsbedarf. Und dann natürlich die ganz entscheidenden Sachen zum Betreibermodell. Möchte ich das alleine befüllen oder möchte ich im Rahmen von neuen Konzepten im System auch externe, niedergelassene oder MVZ-Strukturen dort einbinden? Was ja eine totale Auswirkung darauf hat, wo das liegt, wie da Zu- und Abwägung laufen muss und so weiter und so fort. Ja, und dann ist natürlich am Ende die entscheidende Frage, möchte ich das komplett selbst betreiben oder möchte ich da eben auch im Betrieb mit Sparringspartnern zusammenarbeiten? Also wir haben im Portfolio Projekte, die halt nur vom Krankenhaus finanziert werden und dann letztendlich betrieben werden von Anästhesisten. Wir haben aber auch ganz andere Zwitterlösungen und das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt ist die Frage nach dem, worüber sprechen wir überhaupt? Bevor es dann auf die Themen geht, wie viel Zeit habt ihr? Habt ihr eine Fläche, wo man das bauen kann? Ja? Ganz entscheidender Faktor. Und das Thema Budget. Ne? Und da gibt es dann natürlich auch wiederum ganz unterschiedliche Antworten auf die Fragen. Ne?
Super. Daran gleich anschließend, worin siehst du die größten Missverständnisse zwischen Architekturplanung und Prozessplanung im OP in unseren Projekten?
Das ist eine interessante Frage, denn das Thema ist extrem komplex. Man muss, man muss sich da ein bisschen in das System einarbeiten, um das verstehen zu können. Das ist letztendlich eine ganz lange gewachsene Historie von Prozessen, die auch eine HUAI vorgibt, also die Gebührenordnung und Prozessordnung für Architekten und Baubeteiligte. Das ist, da gibt es verschiedene Phasen, die dann verschiedenste zusammenarbeitende Funktionen ganz, ganz traditionell schon bedingen. Und die machen ihren Job, so wie ihn immer gemacht haben, und die machen ihren Job auch gut. Und ein ganz entscheidender Faktor sind dabei Nutzerabstimmungen. Und diese Nutzerabstimmungen, die im klassischen Krankenhausbau eben genau dazu führen, dass das Richtige gebaut wird, die sind hier sehr, sehr komplex, weil oft die Expertise einfach oder die Erfahrung fehlt mit dem, was wir jetzt brauchen, nämlich ganz neue Strukturen, ganz neue Funktionen, ganz neue Anforderungsprofile, ganz neues Denken, also von dieser den Fachabteilungen zugeordneten Kapazitäten zu universell planbaren Kapazitäten, also die eigene Business Unit als OP und weg von den Fachabteilungen und interne Leistungsverrechnung. Also das heißt, wir haben ein ganz neues Anforderungsprofil nutzerseits, was den Leuten auch in der Planung, also sei es Architekt, TGA-Planer, Projektsteuerer, was denen so gar nicht bekannt ist bis jetzt. Das kommt natürlich immer mehr und gibt es auch bestimmt einige, die da Expertise haben, das möchte ich gar nicht vorwegnehmen, aber das ist aus meiner Sicht das Hauptthema, dass mit Leuten, also mit Nutzern abgestimmt wird, die gar nicht wissen, was sie eigentlich brauchen. Und das reißt extrem große Löcher ins System, nämlich Zeit, die da letztendlich verloren wird, auch Kosten, die da unnötig aus Unwissenheit, aus Absicherung verbaut und auch medizintechnisch da eingeplant werden. Und das ist am Ende auch so ein Thema, was viel Frust mit diesem Kontext, also teuer gebaut, lange und wenig Effizienz und dann noch der nicht wirtschaftliche Betrieb. Also das hat, glaube ich, so zu diesem Stigma AOP geführt. Das muss aber gar nicht sein, denn wenn man sich da ganz klar an etablierte Prozesse hält und die Nutzerabstimmung einfach abgibt an jemanden, der sagt, ich kann das von A bis Z durchdenken, dann kann man sich quasi diese eine Schleife, die das alles bedingt, sparen. Und das ist so aus meiner Sicht so das größte strukturelle Thema dabei.
Und diese eine Schleife, was du beschreibst, aus meiner Erfahrung früher in der Klinik, das sind halt viele Nutzertermine, wie viele Personen man einbindet. Die bindet man am Ende trotzdem ein, aber viel zielgerichteter, erklärt das einmal kurz und so, so ist das. Verstanden, das finden wir gut.
Genau, das ist vielleicht noch ganz wichtig, ne? Die lässt man nicht außen vor, sondern man erklärt, also man schafft sich ein Konzept, was in sich funktioniert als Richtschnur und daran modelliert man nur noch das, was einem nicht passt. Man fängt nicht bei Null an, sondern man nimmt sich was schon fährt. Ne?
Absolut. Wenn du gerade so schön im Redefluss bist, Jascha, dann stelle ich dir zum Thema so Menschenführung und Kultur meine Frage. Und zwar, was ist für dich denn die wichtigste Aufgabe einer OP-Leitung im System, das sich gerade ambulant transformiert?
Boah, eine spannende Frage. Ne? Das ist im Prinzip, die Antwort ist die Quadratur des Kreises. Das ist die wichtigste Aufgabe, denn...
Okay, nächste Frage. Deine These kurz.
Gerne. Nein, also... Ich habe ja schon häufiger gesagt, dass meiner Meinung nach der OP-Manager oder der OP-Verantwortliche, ich packe das jetzt mal so ein bisschen zusammen, das kann auch ein Anästhesist sein, ne? Macht häufig Sinn oder ein gutes Zweiergespann, sagen wir mal die Verantwortlichen für so eine Einheit. Für mich ist diese Einheit, wenn sie funktionieren soll, immer ein vollkommen solitäres Business Center. Das heißt, dort sind Leute angestellt, die sind dort angestellt. Da kommt keiner aus der Fachabteilung und bringt seine OP-Schwester mit, sondern jeder ist gleich und es ist wie ein Buchungssystem im Krankenhaus. Bei diesen standardisierbaren Eingriffen, nur bei diesen, bei den gesunden Kranken, die vorher von den Krankenkranken selektiert wurden, wo lange gesammelt wird, bis ein OP-Slot voll ist. Da mietet sich jede Fachabteilung ein und der OP-Manager, der ist der Herr letztendlich in diesem Buchungssystem. Der sorgt auch dafür, dass erst die Rechten, dann die Linken kommen. Der macht die Ressourcenverwaltung mit Bildwandlern oder Sieben, die dahinter sind. Der sorgt dafür, dass die Effizienz an einer Stelle zusammenläuft. Der sieht auch, wenn Spitzen oder oder enge Nischen da sind, dass sich irgendwas überlappt. Also in Saal 5 startet jetzt eine Operation, die einen C-Bogen braucht, aber Saal 3 ist late. Ja, dann ist das da jemand, der das letztendlich auf dem Schirm haben sollte und da irgendwas für schafft. Entweder einen anderen Patienten vorziehen, der keinen Bildwandler braucht, oder was anderes. Und das sind diese kleinen Sachen, wo sonst einfach nur gottgegeben gewartet wurde, bis das Ding frei war. Dort brauchen wir jemanden, der das aktiv steuert. Und diese Person, die braucht halt letztendlich ein extrem fundiertes Wissen von der Einheit, wie es läuft, und muss sich halt einfach darauf verlassen können, dass die Operateure entsprechend in diesen Vorgaben, und das ist ja für die Operateure der entscheidende Vorteil, dass sie im Prinzip sich um nichts kümmern müssen, außer dorthin zu kommen und ihre Patienten nacheinander abzuarbeiten, ohne irgendwelche Effizienzverluste. Und das ist wirklich aus meiner Sicht das Kernaufgabenfeld von so einem OP-Manager, ist diese ganzen Stränge zusammenzuführen und wie ein Geschäftsführer am Ende da die Allokation von Mitteln zu verfügen.
Also Service, Komfort, Struktur für Patienten und Operateure.
Das ist der Geschäftsführer von der Einheit aus meiner Sicht.
Gut beschrieben.
Wo ist die größte Lücke zwischen OP-Statut und OP-Alltag?
Ja, also wenn es überhaupt eine Lücke gibt, ne? Also die Lücke ist das Problem.
Aha, okay.
Aus meiner Sicht. Also das OP-Statut sollte den Betriebsablauf regeln, die Zusammenarbeit zwischen den Operateuren, OP-Pflege, Anästhesie und Co. definieren. Und wenn man davon abweicht, dann hat man eine Lücke und diese Lücke darf es nicht geben. Und diese Lücke sollte umgehend geschlossen werden, sofern es eine gibt. Und wir sehen das ja ganz oft, dass es ein OP-Statut gibt. Ja, da gibt es irgendwo ein OP-Statut, das haben wir mal vor 10 Jahren gemacht, aber daran halten wir uns eigentlich nicht mehr. Und dann merken wir genau in diesen Einheiten, dass der OP-Ablauf am Tag eigentlich oft ins Stocken gerät. Zu später Start, Wechselzeiten, wer ist wie wann verfügbar, für welche Aufgaben. Und das ist das Kernproblem.
Mhm. Ja, also bin ich absolut bei dir, ne? Das ist... Es gibt viele gute OP-Statute, am Ende geht es darum, wie es durchgesetzt wird und ja, das hängt auch wieder mit dem oder von dem ab, der da am Ende den Daumen drauf hat. Ne? Das ist ja die Summe aller Teile. Ne? Keiner kann alleine da irgendwas bewirken, sondern das ist wirklich ein in sich geschlossenes System, was funktionieren muss. Und wenn, ich weiß ja, was Martin immer sagt, ne, mit Blut unterschrieben werden muss das OP-Statut. Das heißt, heilig ist der Schnitt um 8 und genauso eben auch die Prozesse dazwischen. Ne?
Absolut. Schauen wir mal zur nächsten Frage. Welche Überzeugung hattest du denn vor 10 Jahren über das Gesundheitswesen, die du heute deutlich anders siehst?
Boah, da ich war jetzt jüngst wieder auf einem Kongress, wo ich schon sehr, sehr, sehr lange bin, früher eben noch als Praxisklinik-CEO. Und das ist ein intersektoraler Kongress gewesen, wo halt eben auch immer Krankenhausvertreter waren. Und jetzt gab es wieder die Diskussion, in die ich früher einfach sofort eingestimmt hätte, nämlich das Unfaire zwischen Krankenhäusern und Praxiskliniken und dass eigentlich der Twist zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Operateuren, also OP-Zentrumsbetreiber, Praxiskliniken ist. Und das ist die größte Fehlannahme, die ich in meinem Leben hatte. Ich war fest davon überzeugt, dass letztendlich das Krankenhaus auf der anderen Seite des Spielfelds stand bei den damaligen Voraussetzungen. Das war aber vollkommen falsch, sondern ich war eigentlich in einem Team mit dem Krankenhaus, bin ich heute jetzt eben auch allwissend weitergereift Sparringspartner von Krankenhäusern oder ich unterscheide da gar nicht zwischen, sondern im Prinzip ist es ein Organisationsverschulden der Politik, die einfach beide teilweise miteinander kooperieren könnenden Einheiten in Dumpingsysteme überführt hat und beide dazu letztendlich oder dem überlassen hat, dass sie versuchen zu überleben. Die beiden Karren, die im Dreck stecken, beide paddeln eigentlich auch in dieselbe Richtung, aber die Mauer dazwischen. Dabei könnte man sich super gut unterstützen. Ja? Der eine kann nämlich das, was der andere nicht kann und darum wird es auch in Zukunft gehen und das ist meine feste Überzeugung.
Cool.
Ja, Philipp, den Ball spiele ich gern zurück. Wie würdest du das beschreiben?
Also, ich würde sagen, früher war ich Optimist. Ich bin jetzt kein Pessimist. Gar nicht. Du weißt, wie ich bin. Sondern ich würde sagen, ich bin optimistisch geprägter Realist geworden. Einfach aufgrund der Erfahrung, die man sammeln musste über die Zeit. Also, das System ist komplex. Es ist an vielen Stellen kaputt. Und ich Ich finde, ich habe gelernt über die Zeit, wie wichtig es ist. Das eine sind Gesetze und Vorgaben, aber das andere, wie man so Kultur in der Klinik, Führung, Zusammenarbeit im Team bis zu Prozessen, wie man da gute Voraussetzungen schaffen kann, um es trotzdem hinzukriegen. So würde ich sagen. Das, was ich gelernt habe, und früher bin ich vielleicht ein bisschen grün unter den Ohren oder so ein bisschen zu optimistisch rangegangen, das müssen wir doch jetzt und das ist doch, und der Alltag holt einen dann ein, aber das ist jetzt, glaube ich, die Stärke auch aus uns beiden, dass wir so den ambulanten, den stationären Part gut abbilden können und da mit unserer Erfahrung einfach punkten können.
Das heißt, du bist jetzt nicht, also hast gesagt, ein realistisch geprägter oder ein pessimistisch geprägter Realist, was hast du gesagt?
Optimistisch geprägter Realist.
Ja, optimistisch geprägter Realist. Ja, okay, das würde ich wieder geltend machen, weil ich verstehe natürlich, was du meinst. Ne? Nach den ganzen Jahren Kämpfen gegen Windmühlen, da wird man irgendwann dann so ein bisschen vorsichtiger bei seinen Erwartungen. Ne? Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass die Erwartungen trotzdem noch extrem hoch bei uns beiden sind und auch sehr, sehr optimistisch. Ne?
Total, ne? Also man könnte vielleicht auch anders sagen, dass der Realist, der optimierte, na, jetzt bin ich auch rausgekommen,
der, das ist nicht schlimm.
Der optimale,
optimistisch geprägte Realist,
optimistisch geprägte Realist ist ja auch nichts anderes wie ein Optimist mit Erfahrung, so kann man eigentlich sagen, ne?
Das stimmt, ja, und es ist ja auch nicht zuträglich in so Projekten, wenn man jetzt mit der Peitsche da durchgeht und weiß, dass kein anderer mitkommt, dann hilft das ja keinem, ne? Das heißt, man muss da in der Tat auch schon so ein bisschen in die Thematik reingehen.
Das ist so. Nächste Frage. Was motiviert dich, lieber Jascha, trotz aller Bremsen immer wieder in diesem System dich damit zu beschäftigen?
Ja, ich glaube, die Frage ist ganz leicht zu beantworten. Es ist mein Leben, ja. Das ist, Andi Bartels hat es gesagt, er hat mich aufwachsen sehen in dem System. Ich bin in dem System aufgewachsen. Ich bin der festen, tiefen Überzeugung davon, dass man eben serviceorientiert wirtschaftlich gut operieren kann. Das ist das, was ich gelernt habe, was
du
ich studiert habe.
Du hast es mit der Muttermilch aufgesogen.
Das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an. Aber letztendlich,
aber ist ja so, bist du aufgewachsen im OP-Zentrum.
Aber das ist halt wirklich tief in mir drin. Ich glaube, oft sagen Leute, die sehen, dass ich dafür brenne, und das ist ja einfach auch die Wahrheit. Ja, es macht mir Spaß. Also ich habe einfach das dermaßen genossen, einen Prozess zu haben damals, wo jeder, der in diesem Prozess beteiligt war, glücklich war und es keine schlechten Vibrations gab. Ich möchte da so dringend wieder hin und anderen Leuten auch dabei helfen, da hinzukommen, denn das ist möglich auch bei diesen widrigen Bedingungen, die wir gerade haben. Und das macht das Arbeiten in diesem tollen System und ganz ehrlich, heilen ist einfach etwas Tolles. Das macht es einfach wieder lebenswert. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und dafür brenne ich jede Sekunde. Ich glaube, das nimmt man mir auch ab. Das ist wirklich, puh.
Ja, und wir haben zusammen diese Mauer zwischen den Sektoren, zwischen uns schon vor 10 Jahren klein gemacht, ja, mit der Hilti. Und hat gut funktioniert. Und heute können wir es mitgestalten. Sehr schön. Lieber Jascha, nächste Frage. Für was würdest du als Betreiber dich entscheiden? Für ein klassisches Krankenhaus, intersektorales Zentrum oder ein Primärversorgungszentrum? Und ja, warum?
Das ist jetzt aber eine Frage, da kommt es ja auf 1000 Sachen an. Also um damit Geld zu verdienen oder um Versorgung zu gestalten oder weil mich das reizt in der Organisation, oder soll ich alles dreimal erklären?
Da Max dazu nichts definiert hat, einfach in Kurzform einmal auf alles eingehen.
Also ich glaube, wirtschaftlich ist das Allerbeste, was man so machen kann, und da sind wir uns ja auch einig, eine Belegklinik. So eine orthopädische Belegklinik. Es gibt ja ein prominentes Beispiel in Thüringen, ne? Das, glaube ich, jedem bekannt ist. Das ist, glaube ich, genau die richtige Mischung aus Praxisklinik und Krankenhaus mit auch noch gut taktbaren Prozessen dahingehend, dass sie in der Vergütung gut dargestellt werden können, weil man letztendlich die Vergütung der DRG nutzt, auch wenn nicht vollumfänglich, aber die Expertise und Erfahrung aus den Niedergelassenen. Das heißt, man hat gute, schnelle, erfahrene Operateure, die man durch einen guten Prozess, einen guten Service an sich binden kann, und hat aber trotzdem dafür ein auskömmliches Thema. Das heißt, das würde sofort abgelöst werden, wenn es eine adäquate Vergütung in dem Krankenhausbereich für diese Eingriffe und diese Taktung und die Kooperation miteinander gibt. Die gibt es aber aktuell aus meiner Sicht nicht. Das heißt, für mich ist eh die Versorgung immer der eine Ort, wo was stattfindet. Das ist der OP, der kann am Krankenhaus sein, der kann auch in einem Primärversorgungszentrum oder in der Praxisklinik sein. Und der wird bespielt, entweder durch eigene Leistungen, wenn man eben eigene Operateure hat, oder durch Fremde oder durch Krankenhäuser oder wie auch immer, ne, die eben Leistungen erbringen. Und der muss voll werden und darum geht's. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht wirtschaftlich am besten in aktuell so einem Belegkrankenhaus darzustellen. Im Krankenhaus hätte ich total Interesse daran, letztendlich in so einer strukturschwachen Region, wo eigentlich fast alles verloren ist, nochmal, wenn ich da alle Prokura hätte und so ein bisschen Mittel, also jetzt, wenn man wirklich, wenn keiner mehr Lust hat und auch der Patient das als schwarzen Fleck sieht und auch keine Mittel in Sicht sind, dann nicht. Aber wenn ich eine Region habe, wo das Krankenhaus eigentlich eine gute Hoffnung hat, wo ich noch ein motiviertes Kernteam habe und so ein bisschen Geld an Fördermitteln, dann würde ich mich da auch sehr, sehr gerne einmal mit meinen Ideen versuchen. Ja, und das Thema Primärversorgungszentrum ist das dann ja im Prinzip auch, wenn es kein Krankenhaus mehr ist. Aber dazu bräuchte man dann auch die entsprechenden Player, die zusammen vor Ort mit ein bisschen Schützenhilfe in Form von Geld, aber auch modellprojektähnlichem Gestaltungsspielraum. Ja? Dass man sagt, das Thema Schubladen, was du immer ansprichst, dass man sagt, heute sind die Schubladen nicht so eng, sondern hier versucht ihr mal am Bedarf orientiert mit dem, was ihr habt, was Gutes zu bauen. Und das macht ihr erstmal vom Prozess her, ohne ständig gegen die Wand zu laufen, sondern guckt erstmal, was könnte denn funktionieren, dann guckt mal, ob man die Wand vielleicht noch versetzen kann. Das wäre so meine Antwort.
Ja, cool. Wäre ich gut auf den Punkt gebracht.
Na, danke. Willst du da direkt auch noch drauf antworten, weil es so spannend ist?
Ja? Wenn du mich jetzt so fragst. Ja, das hast du gut treffend beschrieben, wie du es aufteilen würdest. Es hängt natürlich total vom Bedarf vor Ort jeweils ab. Was ist denn, ist es eine strukturschwache Region? Ist es ein städtisches Gebiet? Wie viele Krankenhäuser? Was gibt es eben drumherum? Und sich dann die richtige Versorgungseinheit dann eben rauszusuchen und das dann zu gestalten. Also was ist der Bedarf? Was sind die Schubladen, die man nutzen kann dafür? Gibt es schon gesetzliche Rahmenbedingungen für diese Art der Versorgung? Ja, kann man eigentlich nur noch abrunden.
Sehr gut. Ja, was wünschst du dir, dass jemand aus der Politik nach dieser Folge wirklich verstanden hat?
Ich glaube, mir wäre wichtig, dass man versteht, und eigentlich sollte es klar sein, dass es nicht reicht, nur Vergütungskataloge anzupassen, dass man eben mehr Hybrid-DRGs, mehr AOPs, weniger HDRGs definiert und dann denkt, man spart Geld oder das Gesundheitssystem wandelt sich von selbst. Das ist ein Irrglaube. Ich glaube, man muss das aktiv begleiten, ein Zielbild aufstellen. Es hat bis dato immer noch niemand ein genaues Zielbild des Gesundheitssystems 2040 definiert, wo alle darauf hinarbeiten, sondern es ist eine Flickschusterei. Es ist keine wirkliche Sektorengleichheit im Moment. Das würde ich mir wünschen, dass es eine marktgerechte Möglichkeit gibt der Versorgung, wo jeder sich einbringen kann. Krankenhäuser, Niedergelassene und Co. Und das würde ich mir wünschen, dass das verstanden wird und dass dann diese Steuerung, vielleicht auch Mittelbereitstellung für diese Transformation eben vorhanden ist und auch das Zielbild klar ist.
Ja, ich glaube halt mittlerweile bin ich echt fest davon überzeugt, dass man es so, wie es aktuell gehandhabt wird, also ich versuche jetzt mal versöhnlich daran zu gehen, der letzte Bundesgesundheitsminister, der hat ja zumindest den Willen gehabt, neu zu starten, den Reset-Knopf zu drücken. Hat es dann nicht so umgesetzt, dass es erstmal radikal genug ist. Also er hat leider Folgendes gemacht. Er hat sich letztendlich, ich sag mal so, den Hass und den Spott geholt, als hätte er es radikal umgebaut, hat es aber leider nicht radikal genug umgebaut. Denn einer braucht genau das, nämlich nicht die Wiederwahl als alleroberstes Ziel, die Beitragsstabilität, wie eine vielleicht aktuelle Gesundheitsministerin es handhabt, sondern es braucht den radikalen Schnitt. Davon bin ich mittlerweile viel mehr überzeugt als noch vor ein paar Jahren, weil ich es einfach, also in manchen Belangen, Ne? Also dieses Thema DRG-Vergütung und EBM miteinander kombinieren an der Stelle, wo es eben Versorgung braucht, das wird nicht funktionieren. Das muss neu gedacht werden. Und das bedeutet echt einen harten Einschnitt für verschiedenste Sachen. Ne? Das Thema Preissensibilität für Patienten, die keine Ahnung haben, was irgendwas kostet, was sie in Anspruch nehmen durch diese Chipkarte. Das sind ja alles Sachen, die sind Schutz der Politik, weil das eine heilige Kuh in Deutschland ist. Diese heilige Kuh können wir uns schon aber sehr, sehr lange nicht mehr leisten. Und ja, das ist in der Tat ein riesiges Problem, dass eben Flickschusterei betrieben wird und keine reelle Problemlösung. Und das ist, ja, das wird sich nicht, also aus dem System selbst so nicht lösen lassen. Das heißt, aus dem System selbst kann der Druck kommen. Und ich glaube mittlerweile, dass man echt da gar nicht drum herumkommt, dass der Patient irgendwann einfach zum Arzt geht und dann sagt der Arzt, nee, ist nicht, du musst 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate warten oder du musst halt selbst das Portemonnaie zücken und dann wird der Patient aber ganz schnell abstimmen mit den Füßen und sagen, hör mal, so geht's hier aber nicht und dann wird es irgendeine Mischung daraus geben, ne? Dass man sagt, ja, wir haben eine gute, solide Primärversorgung operativ mit letztendlich auch OP-Systemen, die gut sind, aber wenn du halt das ganz Neue, den allerletzten heißen Shit haben willst, dann musst du halt auch da 60 Euro, 100 Euro drauflegen. Ist ja in allen anderen Bereichen, beispielsweise Zahn, vollkommen selbstverständlich. Warum ist denn der Zahn wichtiger als das Laufen? Ja, also das verstehe ich nicht. Ist beides wichtig, natürlich, aber da ist ja scheinbar eine Riesenkluft. Ja, also rennen kann ich halt nicht mehr, aber dafür habe ich super shiny Zähne. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Bis das Zielbild steht, werden wir einfach dann den Krankenhäusern und Niedergelassenen so lange helfen dabei, wie ambulante Versorgung eben gut funktionieren kann mit unserer Erfahrung, mit unseren Partnern, die wir haben. Und das ist ja unsere Aufgabe als Sparringspartner für die ambulante Transformation. Mein lieber Jascha, das war heute unser Podcast-Folge. Unser Fragenkatalog ist durch.
Fertig.
Ja. Außer du findest noch eine, aber ich glaube, ich habe keine übersehen.
Also wenn wir gutes Feedback bekommen, können wir das ja wirklich noch mal ein paar häufiger machen. Ne?
Vielleicht ja, unbedingt. Mal
Fragen aus unserer Hörerschaft auf uns einwirken. Wer weiß. Also mir hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Mir auch, lieber Jascha. Also danke nochmal, Max, an die Fragen, die du uns vorbereitet hast und wir ein Bild geben durften zum Operieren in Deutschland und was denn damit alles zusammenhängt. Denkfehler bei AOP, Hybrid-DRGs oder auch wie Ambulantisierung eben funktionieren kann, wo Grenzen sind. Und ja, was ihr vielleicht mitnehmen könnt auch, dass ihr ins nächste Jahr einmal reingeht und sagt, wie kann man denn statt ambulant oder stationär zu denken in diesen planbaren, nicht planen Strukturen und Abläufen denken und das mal für einen Praxiscase für sich aufsetzen und mal ausprobieren, ob das, was wir hier ständig erzählen, ob das funktionieren kann. Wir wissen, es funktioniert und das mal fürs eigene Haus in einem kleinen Bereich vielleicht mit einer Pilotfachabteilung aufzuprobieren im OP, sicherlich eine gute Sache. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, bitte bewertet uns positiv auf YouTube, Spotify, Apple Podcast und Co. Teilt es mit Kollegen, Freunden und verbreitet es letztlich. Danke, dass ihr uns dieses Jahr so toll begleitet habt, so treu begleitet habt bei unseren Podcast-Folgen. Das ist für 2025 die letzte Folge und wir haben aber schon eine ganz lange Liste mit Personen und auch schon welche aufgenommen für 26. Das heißt, es geht weiter und wünschen euch jetzt einen tollen Jahresausklang. Bis bald.
Bleibt noch zu sagen, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.